Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Heute wieder mit der lieben Tina. Ich grüße dich, liebe Tina.
Ja, ich sage einen wunderschönen guten Morgen auch in die Runde. Wir haben uns ja heute ein spezielles Thema ausgesucht, wo wir beide, glaube ich, gerne noch ein bisschen recherchieren mussten. Das Thema mit der Lilith.
Genau, die Lilith, die sogenannte schwarze Mondin oder der schwarze Mond.
Genau, da gibt es ja sehr viele Ideen dazu.
Richtig.
Ich muss ehrlich sagen, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, war ich so voll im Sprudelmodus, mir ist so viel eingefallen. Ich glaube, so in der Vorbereitung habe ich, glaube ich, an die 6 Seiten Papier fabriziert hier. Und heute Morgen dachte ich, zu viel!
Ja, aber ich fand es tatsächlich gar nicht so leicht, da jetzt, sage ich mal, viele Infos zu finden. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ich habe mich damit natürlich schon ein bisschen beschäftigt, aber... Ja, habe auch keine Bücher selber dazu, habe jetzt versucht, so ein bisschen hier was zusammenzutragen, aber ich denke, wir kriegen das ganz gut hin, um einfach dieses Thema mal anzusprechen. Es ist ja momentan auch in aller Munde, vor allen Dingen irgendwie in den sozialen Medien wird ja Lilith jetzt gerade aktuell auch ganz viel besprochen.
Genau.
Ja, auch mit der aktuellen Zeitqualität, darauf gehen wir ja später noch bestimmt nochmal ein.
Genau.
Wird die Lilith jetzt auch nochmal so ein bisschen getriggert sozusagen. Genau. Aber vielleicht erstmal so für den Anfang.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, über was reden wir bei Lilith eigentlich, ne? Ich glaube, das wissen ganz viele nicht, dass Lilith nämlich gar kein Planet ist.
Richtig, absolut. Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, Lilith ist ja kein Planet.
Mhm.
Und um die Erde kreist ja sozusagen der Mond. Das heißt, die Lilith ist ein sensitiver Punkt im Horoskop. Sensitive Punkte sind ja mathematisch kalkulierte Punkte. Man nennt diesen Punkt, für die sich dafür interessieren, Apogeum. Und das ist sozusagen der erdferne Scheitelpunkt der Umlaufbahn des Mondes mit der Erde, um es jetzt mal ganz kurz zu fassen.
Genau, es ist so eine Art Ellipse, die im Endeffekt, das ist keine kreisrunde Bahn, die gelaufen wird, sondern eine Art Ellipse. Und man hat sozusagen einen Brennpunkt. Ich glaube, dass so die Erdachse ist auch einfach noch ein wichtiger Teil davon, ne?
Genau.
Und es gibt so eine Art Brennpunkt, wo sich diese Kraft, die Energie sozusagen verdichtet. So habe ich das verstanden. Und so wäre das der sensitive Punkt Lilith im Apogeum, ne? In dem entferntesten Punkt von der Mondbahn zur Erde.
Genau, genau, genau. Und die Lilith ist ja relativ langsam. Warum das so ist, ist ja einfach auch, weil die Erde einfach so ein bisschen eiert. Das heißt, im Jahr legt sie so ungefähr 40 Grad zurück, um für die, die es noch verstehen wollen. 30 Grad sind ja immer ein Tierkreiszeichen. Das heißt, insgesamt braucht sie tatsächlich 8 Jahre und 10 Monate für den vollen Umlauf durch den Tierkreis.
Genau.
Ja, Lilith im Allgemeinen. Wir können erstmal so ein bisschen mythologisch auf die Lilith eingehen. Was hältst du davon?
Können wir ja mal gucken, genau.
Genau, also Lilith ist eine mythische Figur, die als die erste Frau von Adam galt. Wenn man sie sozusagen nochmal betrachtet, so in ihrer Erscheinung, dann hat sie so körperliche Eulenattribute. Und die verweisen sozusagen auf die Weisheit des physischen Körpers und die Eulenfüße. Damit steht sie sozusagen auf einem Löwen als Zeichen ihrer weiblichen Macht.
Mhm.
Sie hält auch so einen Ring und so Stabsymbole in den Händen und die symbolisieren natürlich auch den ewigen Kreislauf des Lebens, ne? So dieses Thema Stipp- und Werdeprozesse. Genau, und sie war ja eine sehr eigenwillige Frau, sie wollte sich ja nicht unterordnen.
Genau, sie wurde, glaube ich, so als gleichberechtigte Partnerin zum sozusagen aus derselben Erde geschaffen, ne?
Mhm. Genau, und was Lilith ja ausgemacht hat, ist ja, dass sie sich nicht unterordnen wollte. Sie war ja eine sehr eigenwillige Frau, beziehungsweise ein sehr eigenwilliger Charakter. Und die Beziehung ging ja in die Brüche zwischen Lilith und Adam, weil Lilith sich beim Geschlechtsakt, wollte sie halt nicht unten liegen. Und ja, sie konnten sich ja nicht einigen, daraufhin verließ Lilith das Paradies und
genau.
3 Engel sollten die Lilith zurückbringen. Sie weigerte sich allerdings zurückzukommen und nahm sozusagen die Strafe in Kauf, dass jeden Tag 100 Kinder von ihr sterben werden. Das heißt, sie wurde im Allgemeinen so ein bisschen zu so einem Nachtgespenst. Man sagte auch, sie wäre eine üble Dämonin oder eine dunkle Dämonin, die Kinder wirkte und die Männer zu unzüchtigen Träumen verhalf.
Genau.
Das ist so ein bisschen der mythologische Hintergrund hinter der Lilith.
Wir finden sie in unterschiedlichen Religionsformen beim Christentum, wir finden sie auch in der jüdischen Religion und wir finden sie, glaube ich, auch sehr viel in dem Bereich der alten mesopotamischen Mythologie. Da taucht sie
Genau.
auch.
Und wenn wir sie jetzt so ein bisschen im Zusammenhang mit dem Horoskop betrachten, das heißt, was für eine direkte Deutung hat die Lilith da, steht sie ja in erster Linie für Unabhängigkeit, für Gleichwertigkeit, für Macht über Sexualität, Geburt und Tod. Und ja, auch auf einer gewissen Ebene für die Autonomie.
Genau. Also für mich symbolisiert sie einen ganz starken weiblichen Kraftpol, also im Endeffekt vielleicht auch die Form einer weiblichen Gottheit oder einer weiblichen großen Göttin. Für mich hat sie einen ganz, ganz massiven weiblichen Kraftaspekt, den wir ja sozusagen in unserer patriarchalen Kultur sehr lange auch verleugnet haben. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, was ist das Weibliche eigentlich? Das ist ja über die letzte Kulturgeschichte und auch gesellschaftliche Geschichte hat sich ja da ganz viel getan, ganz viel Veränderung. Aber das Weibliche stand ja in der Gesellschaft sehr oft sehr negativ da. Findet man ja in der Psychologie ganz häufig auch so Zuordnungen, so ist stimmungsbeladen, ist vielleicht irgendwie nicht stabil oder, also da gibt es ja einige Zuordnungen zu. Und dass es da aber der weibliche Aspekt irgendwie wieder aufgewertet wird und es im Endeffekt ja sozusagen ein Persönlichkeitsanteil bei uns Menschen jederzeit ist, ob du ein Mann oder Frau bist. Wir haben ja beide das Prinzip von Anima und Animus in uns und Göttin, die große Göttin, ist dieser Kraftaspekt vielleicht, was ist denn im Moment gerade mein eigener weiblicher Anteil?
Richtig. Genau, das fand ich gerade super, dass du es nochmal auf den Punkt gebracht hast, dass es jetzt eigentlich völlig egal ist, ob wir jetzt über Männer oder über Frauen reden, wir alle halt diese weibliche Macht einfach in uns tragen. Und die Lilith uns auch auf eine gewisse Art und Weise auffordert, diese ungebändigte und auch, ich sag mal, unabhängige Kraft in uns zu leben, diese weibliche Kraft.
So eine weibliche Kraft, also so eine weibliche Kraft, aber eine emanzipatorische Form, die sich sozusagen gleichberechtigt, auf gleiche Augenhöhe ihrem Partner nebenan stellt und nicht sozusagen auch vielleicht wieder ein neues Prinzip von Macht überproduziert, so Macht über andere, sondern einfach auf gleicher Augenhöhe mit ihrem Gegenüber, ja, wirken, arbeiten, sein möchte, ne?
Richtig. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt auf jeden Fall. Und ich habe dann auch nochmal so ein bisschen recherchiert, natürlich in meinem eigenen Horoskop geguckt und in Horoskopen von Freunden und habe auch so allgemein in Beratung feststellen können, dass Lilith im eigenen Horoskop nicht immer spürbar ist. Also vor allen Dingen, wenn sie beispielsweise keinerlei Aspekte erhält. Das heißt, ne, wenn sie sich nicht in einem bestimmten Winkel zu anderen Planeten befindet.
Richtig.
Da wäre es vielleicht ganz interessant, im eigenen Horoskop mal zu schauen. Und zudem habe ich auch noch herausgefunden, dass wenn sie in Konjunktion mit der Sonne steht, hat sie eine ganz, ganz, ganz besonders große Deutung. Und ja, im Allgemeinen deutet man sie ja eher in den Häusern, daher gar nicht so stark im Zusammenhang mit dem Zeichen, in dem sie steht. Das ist halt auch nochmal ganz interessant. Das heißt, ja, wo finden wir sozusagen unsere weibliche Kraft? Und es ist halt, ich finde, die Lilith hat auch immer etwas Unterdrücktes, was mitgebracht wird, ne? Also es ist halt, wenn ich es astrologisch deute, jetzt gerade in meinem eigenen Horoskop, es ist eine Kraft, die ich gelernt habe zu entwickeln oder immer noch lerne zu entwickeln, aber die auch gleichzeitig mit einer gewissen Dynamik verbunden ist, etwas zu unterdrücken, was sich irgendwie nicht angenehm anfühlt. Vielleicht einfach aufgrund dessen, ne, aufgrund von patriarchalischen Strukturen oder gewissen Gesellschaftsformen, dass man da das Gefühl hat, so ist es unanständig, etwas Gewisses auszuleben.
Ja, ich sehe das so bei mir, da steht die Lilith im fünften Haus und ich würde mal sagen, das ist so das kreative Potenzial, ne? So ein bisschen eine Analogie vielleicht zu einem Tierkreiszeichen Löwe. Kreativität, Sexualität, Spiel, der Selbstausdruck ist sowas Wichtiges. Aber du wirst dir das höchstwahrscheinlich in dem Leben um dich herum mit den ganzen kognitiven Prägungen, die man in der Gesellschaft macht, nicht unbedingt immer erlauben. Du wirst immer da stehen und wirst dich vielleicht runterdimmen, weil du einfach denkst, du darfst so nicht sein. Und irgendwann schaffst du diese Art Emanzipationsprozess oder vielleicht auch eine Form von Heilungsprozess, wo du sozusagen so aus deinem Inneren schöpfst. Das hat nichts damit zu tun, sozusagen eine Verkaufsstrategie zu finden. Ich mache jetzt Kreativität, um irgendwie am Markt irgendwie meinen Fuß an die Erde zu kriegen, sondern es ist was im Inneren entsteht und nach außen sprudelt. Und gesellschaftlich ist man immer darauf angelegt, sich runterdimmen zu müssen, sich immer irgendwie anzupassen und nicht zu seiner Kraft zu stehen. Und ich glaube, das wäre dann der Erlösungsschritt, vielleicht auch der Heilungsschritt, seine Kreativität, sein Potenzial voll wahrzunehmen und nach außen zu bringen und vielleicht auch nicht mehr der Umwelt oder dem Umfeld immer so zu gefallen.
Ja.
Das würde für mich so das fünfte Haus, würde für mich so das fünfte Haus stehen. Da sind halt Freiheitsbestrebungen drin und die kreative Entfaltungsmöglichkeit und einfach zu sprudeln und zu strahlen und sich nicht immer runterzudimmen.
Ja, absolut. Zu seinen eigenen Bedürfnissen natürlich auch zu stehen, sich für diese nicht zu schämen. Und
Genau.
sozusagen Genuss und Selbstverwirklichung sollten demnach selbstverständlich sein. Ich habe das jetzt auch bezogen auf Sexualität und das ist ganz interessant.
Ja.
Ich habe persönlich meine Lilith im dritten Haus und da sagt man ja auch schon so, ja, als Kind hat man einen intuitiven Zugang zur weiblichen Weisheit, macht aber irgendwo diese bittere Erfahrung, dass im Leben kein Platz für intuitives Wissen ist, ne, weil man vielleicht auch irgendwie in einer Struktur aufwächst, wo ja, Intuition oder beispielsweise auch Lebensphilosophie oder Spiritualität einfach ja, nicht so gelebt wird. Und dann lernt man sozusagen automatisch diese Anlagen zu verbergen. Und man fühlt sich aber immer wiederum in diesen oberflächlichen Konversationen total unwohl. Und die Aufgabe liegt darin, so dieses kriegerische, erotische und mütterliche in die Kommunikation mit einzubringen. Also auch zu lernen, die eigene Stärke von Macht zu unterscheiden. Und das finde ich ganz interessant, weil mich immer schon tiefgreifende Themen wahnsinnig stark interessiert haben, aber ich immer ein gewisses Schamgefühl damit also in Verbindung gebracht habe. Und ich weiß, dass die Astrologie damals bei mir durch so Mars und Venus und Sexualität und dieses, ne, Skorpionische etc., dass mir das richtig geholfen hat, das mehr in meine Kommunikation einzubauen, ohne mich dafür zu schämen.
Ja, richtig. Also bei mir ist es auch, glaube ich, so, dass ich gedacht habe, so das fünfte Haus hat auch einen ganz starken Bezug zum inneren Kind und zum Spielen.
Ja.
Das ist so auch so ein Anteil, wo ich ganz deutlich gespürt habe, das fand ich immer so albern und so, und eigentlich darf ich doch so nicht sein und ich muss doch erwachsen werden. Und dann aber irgendwie festzustellen, dass gerade dieses innere Kind ein ganz fruchtbares, schöpferisches Feld sein kann, wenn du in Kontakt mit deinem inneren Kind gehst. Also ich finde, die Lilith ist ein sehr, sehr herausforderndes Thema, wenn man in seinen eigenen im eigenen Horoskop nachschaut. Und du hast das richtig beschrieben, dass du sagst, wir gucken natürlich nach der Stellung im Haus. Das Tierkreiszeichen gibt natürlich auch einen Hinweis, aber nach der Stellung im Haus. Und da können wir natürlich schon was finden, was wir für uns in diesem Leben nochmal nach außen bringen können oder auch nochmal entwickeln können, ne?
Ja, absolut. Absolut. Und vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die unterschiedlichen Deutungsweisen anguckt, auch in den unterschiedlichen Häusern, dass es halt, wie gesagt, ganz viel mit Scham zu tun hat. Irgendwo steht der Scham ja auch in Verbindung mit dem Saturn, ne? Da, wo wir uns begrenzen, was wir nicht ausleben oder auch Thema zwölftes Haus, das, was wir unterdrücken und nicht direkt zum Ausdruck bringen. Und das finde ich halt ganz interessant, weil ja auch gerade diese Themen, sag ich mal, in uns selbst wenn wir diese Themen uns bewusst werden, dass sich unsere Persönlichkeit auf eine ganz andere Art und Weise entfalten kann, beziehungsweise auch, wie du auch meintest, ne, Thema Selbstausdruck.
Genau.
Darum finde ich es eigentlich sehr interessant, sich mit der Lilith noch mehr auseinanderzusetzen. Und das ist, ich finde, es ist ähnlich wie mit dem Chiron, dass ja, es sind halt so ein bisschen so die verletzten Anteile. Und sich dieser verletzten Anteile mit Hilfe der Astrologie nochmal, ja, tiefgreifend bewusst zu werden.
Ich war im Zusammenhang mit der Lilith die letzten Monate immer so auf das Thema mit Priapus gestoßen. Und da musste ich ehrlich sagen, dazu wusste ich gar nichts. Da musste ich erstmal so ein bisschen drüber recherchieren. Es gibt ja auch so einen Jahreskalender, da wird das ja explizit ausgewiesen. Ich habe mich dann mal hingesetzt und habe mich bemüht, mal so herauszufinden, wie ich ihn berechnen kann. Darauf bin ich nicht gestoßen, aber ich habe gefunden, dass es sozusagen, wenn wir die Lilith als erdfernsten Punkt haben im Apogeum, dann ist der Priapus im Perigeum. Und der Priapus stellt irgendwie vielleicht das männliche Pendant zu Lilith dar. Wir haben in der Lilith so eine emanzipatorische weibliche Urkraft. Ist das dann vielleicht auch auf der Gegenseite die männliche Urkraft? Da bin ich nicht so ganz drauf gekommen. Priapus in der Mythologie ist so ein kleiner Gott mit einem riesen Penis. Dann fängt man schon das Schmunzeln an. So groß ist er. Und Ich fand die Idee, also ich habe dann so ein bisschen versucht, ein bisschen was rauszufinden drüber, und ich fand die Idee eigentlich nicht verkehrt. Wenn man sagt, die Mondumlaufbahn ist eine elliptische Form und es gibt zwei Punkte in der Bahn, wo sich die Kraft konzentriert, einmal im entferntesten Punkt, dann aber auch im erdennahesten Punkt. Dann haben wir zwei Kraftpunkte, so, die miteinander sozusagen in Verbindung gehen. Und da habe ich dann so die These gehört, dass die beiden Triggerpunkte Bedürfnisse anzeigen, seine eigene Mondqualität nach außen zu bringen und die nach außen irgendwie zu entwickeln, vielleicht aufzuspüren, Bedürfnisse aufzuspüren. Ich habe dann versucht, darüber nachzudenken. Und natürlich, in der Lilith haben wir diese unabhängige Kraft, die Kraft, diese weibliche Urkraft, und im Gegenzug sowas ganz Leidenschaftliches, Sexualisiertes vielleicht auch, obwohl die, glaube ich, gesagt haben, sie wollten weg von den sexualisierten Formen bezüglich Lilith und Priapus, sondern dass das eigentlich eher wieder so Nähe, so wie so eine Symbiose. Also Symbiose, du brauchst die Distanz, du brauchst die Unabhängigkeit, du brauchst aber immer wieder auch dieses Einlassen und diese Nähe zulassen in der Dynamik. Und darüber könntest du dann deine Mondqualität entwickeln, weil du deine Bedürfnisse aus den beiden Anteilen sozusagen findest.
Ja, sehr
Die These
spannend.
fand ich ganz spannend. Wie gesagt, ich würde mich damit gerne noch mal ein bisschen näher beschäftigen. Ich habe dann ein bisschen geguckt, wo findet man Priapus? Und im Kalender habe ich dann festgestellt, dass es eben nicht der gegenüberliegende Punkt ist, wie es so eine Grafik darstellen würde, sondern es liegt immer so ein kleines Tückchen daneben. Ich hätte jetzt mal geguckt für den 1. Januar 2023, und da liegt die Lilith bei 3 Grad 32 im Löwen, aber Priapus liegt dann bei 1943 im Steinbock. Also wenn es jetzt der gegenüberliegende Punkt wäre, dann wäre es ja Wassermann, ne? Genau. Und deswegen, ich habe da noch nicht so viel drüber, aber ich fand die Theorie ganz spannend. Also da würde ich mich, glaube ich, noch mal so auf die Spur geben wollen und mal zu schauen, wie hat das mit meiner eigenen emotionalen Bedürfnisklärung auch zu tun.
Ja, sehr spannend. Vor allen Dingen, weil da einfach diese polare Kraft zusammenkommt, ne, aus diesem sag mal,
Genau.
männlichen Urprinzip und weiblichen Urprinzip.
Genau.
Was durch diese beiden sensitiven Punkte sozusagen nochmal auf den Punkt gebracht wird. Ja, super spannend und auch wahrscheinlich ein wichtiger Pol, um, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Einseitigkeit der Lilith in der Vollkommenheit nochmal zu verstehen, auch im Bezug aufs eigene Horoskop.
Also ich hatte einen kleinen Vortrag gehört von zwei Astrologen, und die waren sich ganz sicher, dass es einfach beide Anteile bedarf und nicht unbedingt immer nur die Lilith alleine zu interpretieren. Zumindest um sein emotionales Mondbedürfnis mehr rauszukristallisieren. So habe ich das verstanden.
Ja, absolut.
Wir werden tiefenpsychologisch.
Ja, wir steigen jetzt ganz tief ein. Also das ist ja auch immer ganz interessant, das muss man ja auch immer noch mal dazu hinzufügen. Ne? Also dieses die Astrologie zu verstehen, manchmal ist es halt, also es ist halt einfach super, super wichtig, auch die astronomischen Fakten dahinter zu beleuchten. Darum auch an alle, die sich da draußen mit Astrologie beschäftigen, gerne auch sich mal mit der Astronomie beschäftigen, weil dadurch erstmal die Deutung und auch das Verständnis halt viel tiefgreifender ist, ne, durch gewisse Scheitelpunkte. Ne? Es ist ja genau wie mit dem Aszendenten und Deszendenten, so wie wir selber an der Welt auftreten und was wir in der Partnerschaft oder in der Begegnung mit anderen Menschen suchen. Und es gehört irgendwo dann immer zusammen.
Ich habe irgendwie mal eine These gehört, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich habe es noch versucht wiederzufinden, dass wir so, das macht ja der Kokko von Stuckrad in seinem Buch aus, dass er da die Lilith in den Häusern auch in den Hausachsen im Endeffekt deutet. Und ich habe mal gehört, aber ich bin mir nicht sicher, dass es uns, weil du ja auch über das Thema mit der Scham gesprochen hast, wenn wir denn an unseren Punkt, den Lilith in unserem Horoskop repräsentiert, wir da nicht drankommen, dass es dann manchmal eine Flucht ins Gegenhaus gibt, wo wir dann irgendwie besondere Qualitäten haben. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht habe ich mich irgendwie vertan und habe irgendwie andere Planeten. Aber ich finde das gar nicht so uninteressant, da auch reinzugucken, was bringt mir die gegenüberliegende Achse. Und vielleicht bin ich da besonders stark schon, ne?
Ja, super spannend. Super, super spannend. Also ich finde, ich habe natürlich auch noch mal so ein bisschen in unterschiedliche Hausdeutungen hineingeguckt, um so ein bisschen so ein Gefühl für die Lilith noch mal zu bekommen, das alles noch mal ein bisschen zu vertiefen. Und beispielsweise ja auch im 8. Haus, ne, da werden so Triebe beispielsweise als sehr schmutzig und unanständig erlebt. Man unterdrückt beispielsweise sehr viel. Ja, und also das Thema ist halt auch allgemein so Probleme loszulassen oder allgemein. Probleme allgemein loszulassen, vor allen Dingen auch in der Partnerschaft, auch wenn diese bereits tot ist und Abhängigkeiten tun irgendwo weh. Und da geht es sozusagen auch darum, die Kraft und den Mut zu entwickeln, durch Prozesse der Transformation zu gehen. Ja. Das heißt, in dem Wissen, dass es schmerzlich ist und mit dem Mut und dem Vertrauen, dass dem Werden zyklisch immer das Vergehen folgt und halt auch umgekehrt. Dass es halt einfach zum Leben dazugehört und diese typischen Themen des achten Hauses nochmal hier aktiviert werden. Und ich finde, auch da sehen wir, und egal in welchem Haus wir schauen, es hat immer irgendwo, es ist eine Hemmung und es geht um eine Aufgabe, diese Hemmung zu lösen. Mhm. Auch ganz interessant, Lilith im Transit, das heißt, wie sie jetzt aktuell am Himmel steht und wie das natürlich einen Einfluss auf unser eigenes Horoskop und auf unser eigenes Sein hat, aktiviert halt immer das Thema der Selbstbestimmung, der Radikalität und auch Ablehnung. Und es geht sozusagen auch darum, sich von Rollen zu befreien, die nicht zu uns passen. Das heißt, ganz interessant hier mal zu gucken, ne, wo steht die Lille, wo ist allgemein das Krebszeichen bei dir in deinem Horoskop, wo steht die Lilith, was wird da gerade aktiviert, welches Thema, welcher Lebensbereich ist das? Und genau, dann einfach zu schauen, welche Bedeutung hat die Lilith jetzt aktuell?
Ich finde das super spannend, wenn du da jetzt aktuell gerade reinguckst, ne? Also zum einen unterstützt die Lilith im Krebs für mich so diese tiefe emotionale Sensibilität, ne? Für mich ist das so die große Göttin par excellence in ihrer Fürsorglichkeit eigentlich und in ihrer Tiefe Geborgenheit zu vermitteln. Und das wäre ja das Krebszeichen auch oder eine Analogie vielleicht auch das vierte Haus, so auf der Suche nach den Wurzeln und der eigenen Geborgenheit. Und ich finde das total interessant, weil das Krebszeichen ist ein kardinales Zeichen. In dem Moment kann sie ja sozusagen auch Verantwortung übernehmen. Sie ist ja nicht nur so emotional, ne? Da ist das beides drin, ne? Aber es ist halt eine Zeit, wo wir unsere feinen Antennen aufstellen können, sensibel werden vielleicht für Energien, indem wir uns auch vielleicht mit unseren Träumen oder vielleicht mit Magie oder Trance und Schamanismus gut beschäftigen können oder vielleicht einfach uns anbinden können an dieses Feld der großen Göttin. Und das ist ja was ganz Interessantes gerade, weil wir sind ja sonst eigentlich immer in einer ganz stark patriarchalen geprägten Spiritualität verhaftet. Und damit kommt ja jetzt eigentlich auch mal so ein Gegenthema rein, oder?
Ja, absolut. Also vor allen Dingen musst du ja auch so daran denken, ne? So Krebs ist ja so das urweibliche und sehr hingabevolle und mütterliche Prinzip. Und dann die Lilith mit ihrer Unabhängigkeit in diesem Zeichen hat für mich auch in meinem Kopf so ein bisschen so dieses, okay, jetzt geht es nochmal darum, ich meine, wir leben in einer Welt, wo Feminismus jetzt gerade auch an die große Glocke gehängt wird, was ja auch richtig ist, keine Frage, ich will das gar nicht kritisieren, aber vielleicht auch eine gesunde Balance zu schaffen zwischen diesen Extremen, zwischen diesem extrem traditionellen Bild der Frau und dem extrem emanzipierten, dass man da... dass da auch Heilungsprozesse irgendwie ausgelöst werden und dass man schaut, okay, ist man jetzt irgendwie extrem auflehnend und ist hypersensibel auf, ich sag mal, wenn man nicht gendert, sagt man ja heutzutage, ne? Also die Astrologin, der Astrologe, machen wir im Podcast ja auch nicht und an alle da draußen, die das total stört, tut mir leid, ich vergesse es auch einfach, weil ich da einfach kein Augenmerk drauf lege und ich glaube, dass das auch ein Thema sein könnte, wo da einfach eine Balance geschaffen wird und wo auch ne, mit Pluto in Opposition zum 14.11., zum 1.3. nochmal so dieses, okay, werdet ihr das nochmal bewusst, warum ist das überhaupt so? Wenn es in einer extremen Art und Weise gelebt wird, hat das nicht vielleicht auch sogar auch mit den eigenen Lilith-Wunden zu tun?
Das könnte durchaus sein. Dadurch, dass Pluto jetzt gegenübersteht, haben wir ja ganz klar auch so diese Symbolik, so da steht diese weibliche, göttliche Urkraft im Gegenüber, die sozusagen vielleicht auch an der spirituellen Quelle angebunden ist. Und da gegenüber stehen so diese patriarchalen Strukturen, die Gesetze, das Militär, die Regierung, vielleicht auch der Kapitalismus, keine Ahnung was. Ich habe jetzt so ein bisschen Begriffe gesponnen. Mhm. Und jetzt geht es um die Beendigung einer einengenden Situation nach sozusagen erdrückenden Umständen. Das könnte ich mir in diesem Thema vorstellen. Das beide steht sich jetzt so in dieser Polarität gegenüber. Das geht jetzt darum, so, das werden jetzt vielleicht machtvolle Energien frei, in so vielleicht auch so ein Kampf gegen so eine Form von Unterdrückung. Das hast du jetzt ja auch siehst du ja in diesem Konflikt im Iran, wo die Frauen gerade massenhaft gerade auf die Straße gehen und so sagen, so machen wir nicht mehr mit.
Ja.
Das finde ich so krass gerade, also musste ich so dran denken. Ich hatte da auch so einen Begriff gefunden, dass man irgendwie so auch mit den Familienstrukturen jetzt bricht, ne? So man Man ist mit dem System, man will mit dem alten System jetzt brechen. Ich habe mich dann gefragt, Lilith hat ja trotzdem dieses starke Geborgenheitsbedürfnis, ne? Und eigentlich, das ist so lustig, ich habe eine Horoskopaufstellung gemacht, das ist jetzt schon wieder 14 Tage her. Und da haben wir ja die aktuelle Planetenkonstellation aufgestellt und irgendwann habe ich Lilith ins Spiel reingeholt. Und Lilith war tatsächlich so, wie der Krebs auch vielleicht ist, so gar nicht fest. Sie war so hin und her, wie so die Gezeiten. Und sie sagt immer, ach Leute, jetzt sind wir doch alle hier und jetzt machen wir alle wusch, wusch irgendwie. Dann ist alles wieder gut so, ne? Das war total irre, so in der Art, dass die so, obwohl die ganzen anderen Konstellationen so hart waren in ihrem Ausdruck, war sie so weich dazwischen und auch so von den Gefühlen her, so ein bisschen wie die Gezeiten, ne, da dachte ich, das passt so zum Krebs, ne? Und dieses Bedürfnis, so, jetzt stellen wir eine Einheit her, jetzt machen wir wieder eine Einheit, so, ne? Ich fand das so lustig irgendwie in dieser Ausstellung, musste ich gestern mal noch so dran denken, dass ich mich gefragt habe, wie setzt sich das gerade um, ne? Also, es ist ja eine Opposition, ist ja eine Spannung, ist ja ein Konflikt.
Total.
Darüber sind wir verbunden mit Neptun. Das ist aber im Endeffekt ein Aspekt. Ich habe nochmal geguckt, dass jetzt langsam ausläuft. Ne? Also Lilith hat einen Trigon rüber zum Neptun. Da ist die Spiritualität ja nochmal wieder angetriggert.
Absolut, absolut. Und auch dieses Feingefühl. Und daran muss ich nämlich auch denken, so diese Bewusstwerdung von Verletzungen aus der Kindheit, ne? So typisch
Ja.
vielleicht auch gerade im Zusammenhang mit der Mutter stehend oder allgemein dieses Thema vielleicht Mangel an Gefühlen und Geborgenheit, dadurch entstandene Verletzlichkeiten, ne? Wo vielleicht in unserem jetzigen Erwachsenenleben vielleicht haben wir da auch Probleme, unsere eigenen Gefühle zu zeigen oder damit umzugehen. Und vielleicht ist das auch nochmal eine Aufgabe, so auf ganz individueller Ebene, sich damit zu beschäftigen, in welchem Lebensbereich habe ich vielleicht Probleme, mich selber zu spüren oder meine Gefühle zu zeigen oder allgemein damit umzugehen und mit welchen Verletzungen hat das zu tun. Also auch ganz viel hier wieder diese innere Kindheilung.
Ich glaube aber auch, dass das ein kollektives Thema ist. Das betrifft ja im Endeffekt
Ja.
diese Krebs-Steinbock-Achse ist ja im Endeffekt ja unser kollektives Thema in dem Sinne. Und da geht es ja schon darum, wir sind ja eine total verwundete Gesellschaft auf vielen Ebenen. Wir sind da kommst diese Kriegskinder, dann kommen die nachfolgenden Generationen der Kriegskinder. Und da merkt man ja auch, dass auf der seelischen Ebene vielleicht vieles noch im Argen ist, wenn es um das Thema Geborgenheit und Wurzeln und Zuhause, auch vielleicht Geborgenheit in sich selbst finden, dass das so Themen sind, die uns vielleicht jetzt über Generationen erst noch austherapiert werden müssen. Ist vielleicht jetzt nicht der richtige Begriff, aber
Ja,
vielleicht ist
schon.
ne?
Ja, dieses, man nennt es ja auch so schön die Unter-den-Tisch-Kehr-Generation. So, sobald etwas emotional ist, und dafür war damals ja kein Platz, so, das wurde unter den Tisch gekehrt, so, nein, wir müssen uns auf andere Sachen fokussieren, ne, Wiederaufbau, etc. Und Pluto hat ja auch so eine Kraft jetzt gegenüberliegend von der Lilith, was jetzt auf uns zukommt, dieser Aspekt. Pluto bringt ja immer wieder auch, genau wie die Finsternisse auch, Sachen an die Oberfläche, die wir vielleicht für lange Zeit verdrängt haben.
Ja,
Also es ist ja wirklich so dieses Aufrütteln von den ganz, ganz, ganz tiefen Themen und bringt natürlich auch eine transformative Kraft mit und unterstützt uns, denke ich mal, auch dabei in diesem Heilungsprozess, ne, was du gerade schon genannt hast.
richtig. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen kollektiv einhergeht. Es ist halt die Frage, was die Gesellschaft daraus macht.
Ja, absolut richtig.
Aber für alle Zuhörer ist natürlich immer interessant, schaut, wo in welchem Haus steht eure Lilith.
Genau. Und wo steht das Krebszeichen bei euch in der Lilith und in welchem Haus und was findet da genau statt und welcher Lebensbereich ist das bei euch? Das ist immer super interessant, sich das für einen selbst nochmal anzuschauen. Ja.
Super spannendes Thema. Wie gesagt, ich denke, dass ich mich damit auch noch ein bisschen mehr beschäftige. Das fand ich, es geht doch tief, ne? Also es hat mir in der Recherche, es hat es mir auch gezeigt, dass das nicht so ein Thema ist, was man so an der Oberfläche erstmal abarbeitet.
Nee. Darum war es auch für Herausforderung für diesen Podcast, finde ich, weil ich auch überlegt, dann bringe ich unterschiedliche Deutungsweisen, Deutung der Häuser. Wie bereite ich das vor? Wie kann man das den Zuhörern am besten verständlich machen? Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. So, so
Ich
einen
denke,
guten
dass man
Vorgeschmack.
diese sensitiven Punkte gibt es ja jetzt nicht nur Lilith, es gibt ja noch viel mehr sensitive Punkte in der Astrologie. Aber ich finde es einfach so interessant, was für eine Wichtigkeit so ein fiktiver Punkt im Endeffekt doch im Horoskop eigentlich anzeigen kann.
Dann würde ich sagen, liebe Tina, haben wir das soweit ganz gut auf den
Lassen
Punkt
wir unsere
gebracht.
Zuhörer. Oder hast du
Genau.
was? Ich habe jetzt nichts mehr zu sagen.
Nee, Nee, ich auch nicht. Ich hatte ja, vielleicht mal ganz kurz als interessantes Info, wir machen ja hin und wieder bei Instagram auch so Umfragen und ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr jetzt irgendwelche Themen habt, die euch ganz stark interessieren. Und da kommt ganz oft immer wieder die Frage auf mich zu, ja, und was ist denn, wenn die Finsternis im neunten Haus stattfindet und sowas auch mal besprechen. Es ist ganz schwierig in einem Podcast, vielleicht nochmal als allgemeine Info, richtige Deutungen so zu formulieren, dass sie halt auch für euch passend sind, weil einfach jedes Horoskop so wahnsinnig individuell ist. Und wenn da Planeten noch mit drin stehen, dann dreht sich das ganze Bild doch nochmal darum. Falls es irgendwelche allgemeinen Themen gibt, die euch interessieren zur Astrologie, schreibt uns gerne.
Da sind doch letztens auch schon mal ganz gute Antworten gekommen. Da habe ich gedacht, da könnten wir doch bestimmt mal ein Thema draus basteln.
Ja, also vor allen Dingen die Achsen
Ja.
war auch nochmal immer wieder eine Frage. Und genau, ich habe mir das alles notiert, habe ich jetzt nicht aktuell im Kopf, aber. Genau, wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, schreibt uns gerne.
Genau, das klingt doch nach einem guten Plan.
Super. Ja, und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das könnt ihr bei Spotify, könnt ihr uns so Sterne vergeben. Darüber freuen wir uns auch jedes Mal. Und ja, ich würde sagen, von meiner Seite war es soweit alles. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und euch ein wunderschönes Wochenende.
Ist ja wieder soweit, stimmt. Schönes Wochenende.
Falls du dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.